Das Geschäft mit der Autoindustrie werden wir einstellen. Das fordert uns technologisch nur bedingt. So einen Satz muss man sich erstmal trauen. Als Chef eines deutschen Industriekonzerns. Und dann auch noch, wenn man erst seit wenigen Monaten Chef der Firma ist. Klaus Geisdörfer aber hat es trotzdem gesagt. Er ist Chef von EBM Papst. Das ist einer dieser großen schwäbischen Mittelständler, ohne die deutsche Wirtschaft nicht das wäre, was sie ist. Mehr als 2 Milliarden Euro Umsatz, 16.000 Mitarbeiter und das mit dem Bau von Ventilatoren. Geisdörfer hat die Führung vor 3 Jahren übernommen bei EBM Papst und gleich 2 große Bereiche gekappt. Das Geschäft mit Autos und das mit weißer Ware wie Kühlschränke. Warum er das getan hat, wie aus dem Chemiestudenten Geisdörfer der Konzernlenker wurde, das will ich ihn heute fragen. Und natürlich auch klären, was an Ventilatoren bitte Hightech ist. Aber erstmal, hallo Herr Geisdörfer.
Ja, hallo.
Der erste Eindruck.
Als ich mit Klaus Geisdörfer im vergangenen Jahr über das Amerika-Geschäft seines Unternehmens gesprochen habe, war ich überrascht, wie tief er in den Details der US-Operation steckt. Wir konnten sehr genau über Anforderungen an Lieferketten oder über Förderprogramme sprechen, Themen also, die eigentlich das Team vor Ort im Griff hat. Überhaupt schien er die ganze Welt im Blick zu haben. Von den USA kamen wir schnell auf Asien und die spezifischen Herausforderungen auf diesen Märkten. Das hinterließ bei mir den Eindruck, Big Picture Guy mit dem Auge für Kleinteiliges.
Big Picture Guy, so nennt mein Kollege Julian Heißler, unser Korrespondent in den USA, Sie hier. Fühlen Sie sich da getroffen?
Ja, tatsächlich. Das passt gut zu mir. Ich bin jemand, der schon immer versucht, das große Ganze im Auge zu behalten. Aber natürlich auch, wenn es dann in die Umsetzung geht, dann schon auch mal Wert auf die Details zu legen. Ohne aber Micromanagement zu machen, sondern mit klaren Zielen vorzugehen und Sachen aber auch schon zu verstehen, weil ich einfach neugierig bin, Sachen zu verstehen und mich interessieren einfach technologische Sachen und Sachen, die in der Weltpolitik passieren. Und die Neugier hat mich mein Leben lang immer angetrieben.
Ja, diese Frage, warum oder ob sozusagen das Konzernlenker-Dasein, ob das in einem angelegt ist, das finde ich ja immer sehr interessant. Wenn ich jetzt auf Ihren Lebenslauf allerdings gucke, den ich so finden konnte, dann begegnet mir da erstmal eine circa 20 Jahre lange Lücke. Alles nämlich vor dem Chemiestudium in Erlangen. Erzählen Sie uns doch mal, was war denn davor?
Ja, davor bin ich tatsächlich auf einem land- und gastwirtschaftlichen Betrieb meiner Eltern aufgewachsen und habe da in meinem Großvater wirklich einen tollen Coach gehabt und Mentor gehabt, der mich da mein Leben lang begleitet hat, bis er dann gestorben ist und von dem ich viel gelernt habe und eben da auch schon als Kind gerade die Technik mit in die Wiege gekriegt habe, weil ich halt viel an den Maschinen rumgeschraubt habe und auch an meinen Vater dann rumgeschraubt habe und meistens haben sie hinterher wieder funktioniert, leider nicht alle.
aber das heißt, dass sozusagen das Interesse für das, was Sie heute machen, kam dann immer eher von der technischen Seite oder haben Sie auch schon so eine Faszination für dieses Führen von Menschen oder so Gruppen irgendwie gehabt?
Ja, das kam schon auch dazu. Also ich habe ja auch dann durch den gastwirtschaftlichen Betrieb sehr viel mit Menschen zu tun gehabt, über alle Bevölkerungsschichten hinweg und habe da wirklich ein gutes Gefühl für die Menschen entwickelt, was die treibt, was die ausmacht. Habe viele tolle Menschen kennenlernen dürfen, von denen ich auch viel gelernt habe, muss ich sagen. Und das hat mich mein Leben lang irgendwie begleitet und habe immer auch tolle ältere Menschen kennengelernt und auch gesehen, die mir viel erzählt haben, wo ich viel zugehört habe, um zu verstehen, was treibt die an, aber auch, was wollen die mir mitgeben fürs Leben. Und die Sachen habe ich dann teilweise beherzigt, teilweise auch nicht. Aber es hat mir viel geholfen und eben nie das große Ganze aus den Augen zu verlieren auch.
Aber das heißt, das habe ich mir jetzt wie ein klassisches Wirtshaus vorzustellen und Sie waren sozusagen der Jungspund, der sich dann die Geschichten von den Stammgästen anhören durfte, ob er wollte oder nicht.
Ja, also das auch, das hatten wir auch. Es gab den Stammtisch, aber es gab eben auch dann größere Feiern und Festlichkeiten von auch Familien und da waren dann auch Leute, also ich habe auch Leute aus USA da öfters mal da gehabt und auch aus anderen Ländern und habe mich dann sehr gefreut, dass ich Englisch sprechen konnte, relativ bald und mit den Leuten reden konnte. Ja. Und das waren tolle Erfahrungen und das hat mich wirklich irgendwo auch geprägt ein bisschen.
Und gab es denn dann auch früh schon irgendwie den Wunsch aus dieser Welt dann irgendwie, also darüber hinauszugehen, da auch ein Stück weit wegzukommen, so sehr sie das auch geprägt haben mag?
Ja, definitiv. Also es ist eine harte Arbeit und ich habe gesehen, wie meine Eltern da wirklich hart gearbeitet haben über viele Jahrzehnte und habe immer gesagt, Mensch, will ich wirklich keine Wochenenden haben und jedes Wochenende voll arbeiten müssen und jeden Tag 20 Stunden teilweise arbeiten müssen und ist das wirklich das, was ich will? Oder gibt es da auch was anderes im Leben? Und so habe ich für mich relativ bald entschieden, dass ich studieren möchte und was anderes machen möchte.
War das ein Konflikt?
Das habe ich dann auch durchgezogen. Es war kein Konflikt, weil meine Schwester glücklicherweise von Anfang an sagte, sie würde das mal machen wollen. Und sie hat es dann auch gemacht, hat den Betrieb jetzt mit dem anderen Betrieb gemerged. Aber war das eigentlich dann gut möglich, sage ich mal.
Und wenn ich Sie jetzt so als Jugendlicher kennengelernt hätte, würden Sie sagen, Sie waren so der Typ in der Klasse, wo jeder schon gesagt hat, okay, der wird mal irgendwie Chef oder sowas?
Glaube ich nicht. Also ich war halt der schon so Klassensprecher mal war oder auch bei der Handballmannschaft oder Fußballmannschaft. Also beim Handball war ich dann auch Teamkapitän und das war schon so. Und mein Vater erzählte mir mal, dass die Sportlehrerin zu ihm sagte, egal wen ich dem Klaus mit ins Team stelle, das Team gewinnt immer, weil der reißt die einfach mit und zieht die mit und begeistert die. Und also von der Seite her war da schon irgendwas da, was ich selbst so gar nicht wahrgenommen habe. Aber ich war eher jemand, der auch durchaus ruhiger war und gut zugehört hat.
Aber das klingt ja vor allem auch so, als hätte so eine positive Aura sie quasi umgeben und ausgemacht, also so einen Optimismus.
Ja, optimistisch war ich schon immer und das behalte ich auch.
Ja, und sind Sie dann aber quasi mit dem Karriereplan sozusagen schon aus der Schule rausgegangen, okay, ich will mal sozusagen in einem großen Konzern landen? Ich meine, Sie haben Chemie studiert, das klingt für mich jetzt eher nach Lebensziel Labor.
Nee, also ich habe Chemieingenieurwesen studiert, aber ich hatte tatsächlich am Ende der Schule lange überlegt, ob ich Sportmediziner werde oder ob ich in den technischen Bereich gehe. Und für mich war dann Chemieingenieurwesen die perfekte Synergie zwischen Mathe, Chemie, Physik. Deshalb machte ich das damals und fand es faszinierend, weil ich da eben mein Technikthema ausleben konnte. Aber Sport und Technik war eigentlich das, was mich mein Leben lang immer begleitet hat und was mich immer fasziniert hat bis heute.
Ja, und gut, Sport, Sie haben das eben schon kurz angesprochen mit dem Handball, also mit einem Fokus auf Teamsport dann auch sozusagen.
In meiner Jugendzeit Teamsport, Handball, Fußball und dann später kam dann das Thema Ironman dazu und Laufen, aber da kommen wir, glaube ich, später nochmal dazu.
Aber das heißt ja quasi, wenn ich das mir jetzt so anschaue, also dieses Sportthema, das ist ja was... Naja, einerseits prägt es natürlich schon in seinem Alltag schon sehr, andererseits ist es natürlich auch ein sehr oft bemühter Vergleich von CEOs. Also ich habe im Teamsport gelernt, wie man zusammen Ziele erreichen kann und so weiter, wird dann schnell auch bla bla bla. Was halten Sie von diesen Parallelen? Ist da was dran oder eigentlich nicht?
Ja, da ist schon was dran. Also ich habe es ja auch in der Feuerwehr dann, weil ich auch Jugendgruppenleiter und habe ähnliche Themen gemacht, auch zu Hause im Betrieb meiner Eltern. Da ging es ja auch darum, zu koordinieren und zu schauen, dass das alles funktioniert und gut funktioniert. Und je älter ich wurde, desto mehr Verantwortung haben mir meine Eltern übertragen. Und das ging so weit. Ich meine, das darf man heute wahrscheinlich gar nicht mehr laut sagen. Ich bin damals, als ich dann so 14 war, durfte ich alleine den Betrieb dann machen, als meine Eltern mit meiner Schwester in Urlaub fuhren. Und da waren nur noch meine beiden Großeltern zu Hause, die auch gesagt haben, mach du mal. Und wir sind schon da, wenn was nicht funktioniert. Aber da haben meine Eltern wirklich großes Vertrauen in mich gesteckt. Und ja. Das war gut.
Okay, und waren Sie damals auch schon so der Typ, der das dann bereitwillig angenommen hat? Weil ich meine, ein zu großes so Vertrauen, das kann einen ja auch ein Stück weit erschlagen oder ängstigen dann.
Nee, man wächst da so rein als Kind und es ist dann irgendwie so ganz natürlich. Also das ist nichts Besonderes und man empfindet es zumindest nicht so.
Okay, und dann haben Sie angefangen zu studieren, wie Sie sagen, aus Grund, aber ja letztlich doch aus fachlichen Interessen, die dann da halt besonders gut zusammenkamen. Haben Sie denn da immer schon so an Konzerne danach gedacht oder waren Sie auch ein Stück weit auf Forschung erstmal aus? Weil Sie haben ja dann auch promoviert danach, wenn ich es richtig sehe, oder?
Ja, die Promotion habe ich später dann in Controlling und Total Cost of Ownership gemacht, okay. Also nicht in der Technik. Ja. Aber ich war von Anfang an jetzt nicht voll aus in Richtung Konzern zu gehen. Es war mehr der Antrieb, Technologie zu machen und Technik zu machen. Und das kam eigentlich am Ende vom Studium. Das war ein interessanter Zeitpunkt. Da sagte mir jemand dann, wenn du mehr Richtung Management gehen willst, dann solltest du eigentlich jetzt als ersten Job nach dem Studium Projektmanagement machen oder was Vergleichbares und nicht in die Forschung gehen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Weil ich hatte damals überlegt, gehe ich in die Forschung, mache ich Projektmanagement. Ich hatte da 2 gute Angebote. Und habe dann mich für die Projektmanagement-Schiene entschieden. Und ich glaube, das war so ein Zeitpunkt, wo ich mich bewusst das erste Mal entschieden habe, ich möchte lieber Richtung Management kommen, als ein totaler Forscher werden, der wirklich dann bis zur Rente forscht. Ja. Weil ich war immer der Überzeugung, wenn du große Dinge bewegen willst, brauchst du eine gute Idee, aber du musst auch irgendwie dafür sorgen, dass die umgesetzt werden kann. Und deshalb war mir so ein Anliegen zu sagen, wenn ich verstehe, wie die Technik funktioniert und wenn ich da viel Einblick habe, dann kann ich auch helfen, dass gute Ideen wirklich dann später zum Erfolg kommen. Und da ist es dann wichtiger, im Management zu sein und da die richtigen Entscheidungen fürs Unternehmen zu treffen, als zu sagen, ich bin dann der absolute Forschungsspezialist, aber ich scheitere daran, dass die Rahmenbedingungen nicht geschaffen werden, zum Beispiel.
Ja, nun kamen Sie ja dann aus dem Elternhaus, wo einerseits auch sozusagen gemanagt wurde und was organisiert wurde, aber wo ja auch man quasi alle Entscheidungen selber treffen konnte, weil man selbst der Inhaber des Betriebs dann war. War dann Gründen für Sie auch eine Option?
Ja, also ich habe tatsächlich am Ende vom Studium haben wir eine Firma gegründet, noch in den letzten Monaten. Das war die Web-Hype-Phase um 1998, 99. Ja. Die habe ich dann neben der Firma, neben Siemens her damals mit meinem Freund hochgezogen. Der hat sie dann übernommen, als ich von Siemens aus ins Ausland gehen musste. Und ich habe dann quasi mich entschieden, ich mache im Konzern weiter und mache meine berufliche Seite weiter im Konzern und nicht im Startup. Hätte ich damals schon das Know-how gehabt, das ich dann durch mein MBA-Studium in Frankreich erworben habe, glaube ich, wäre das Ganze möglicherweise anders ausgegangen und ich hätte dieses Startup dann deutlich größer machen können.
Höre ich da ein bisschen Reue raus?
An der Stelle habe ich es im Nachhinein oft gedacht. Ja, ich dachte so, Mensch, wenn ich mein MBA gehabt hätte, das Know-how hatte ich einfach nicht zu dem Zeitpunkt. Hätte ich das Know-how gehabt, 98, hätte ich es vermutlich versucht, mit Intershop damals dann mit dem Startup aufzunehmen. Weil wir hatten ja einige Pitches gewonnen gegen Intershop und die waren damals ja auch in dem Hype am neuen Markt ziemlich gut dabei. Was wir nie konnten, weil wir es Know-how nicht hatten, wie man es macht, sowas.
Okay, also das war ein klassischer, also heute sozusagen, von heute betrachtet aus, ein klassischer Webshop, den Sie dann in dieser sehr frühen Phase dann quasi aufgemacht hatten.
Ja, Webshop-Software, genau.
Ah, okay, ja. Und dann haben Sie sich ja, wie Sie sagten, anders entschieden und haben dann erst bei Siemens angefangen. Dann sind Sie ja auch zu Schaeffler gegangen, da waren Sie ziemlich lange. Das finde ich natürlich schon eine sehr interessante Phase, weil Sie da erstens recht lange waren. Sie haben angefangen als Assistent der Geschäftsführung und am Ende waren Sie ja selber da Vorstand. Also offensichtlich einen Zeitraum, wo Ihre Karriere sozusagen richtig in Gang gekommen ist, würde ich mal sozusagen von außen betrachtet sagen. Gibt es denn irgendeinen Moment oder irgendeine Person oder so, die für Sie damit verbunden ist, zu sagen, okay, hier wird aus jemandem, der macht vielleicht eine normale, solide Kaminkarriere, irgendwie was Besonderes?
Es war vielleicht nicht die eine Person, aber es gab 2, 3 Vorstände, mit denen ich halt auch eng zusammenarbeitete in der Zeit, die da schon, glaube ich, ein Auge auf mich geworfen haben und auch immer wieder mich da motiviert haben, weiterzumachen und mir auch immer wieder entsprechende Herausforderungen gegeben haben, an denen ich zeigen konnte, was ich kann. Und mir die Möglichkeit einfach gegeben haben und auch mich dann entsprechend in Trainee-Programme und Management-Programme reingemacht, geschickt haben. Aber auch immer wieder dann, wenn es darum ging, zu sagen, okay, es wird jemand gesucht auf der nächsten Management-Stufe, eine neue Aufgabe, eine neue Herausforderung anzugehen. Die habe ich auch immer wieder gekriegt. Also das war schon so. Und es war damals der sicher Jürgen Geisinger, CEO von Schaeffler, aber auch der Robert Schullern, der für den Industriebereich zuständig war. Und auch Kurt Mellach, der die Personal damals macht. Das waren so 3, die immer wieder da waren und mich auch da mit unterstützt haben, sage ich mal. Und natürlich auch die Familie Schaeffler, die auch immer wieder im Hintergrund da.
Und wenn jetzt junge Leute Sie fragen, oder also junge Führungskräfte, wie schafft man es so, auf sich aufmerksam zu machen, gerade in so einem ja doch großen, sehr verschachtelten Konzern? Was geben Sie denen mit?
Vorstandsassistent machen. Da bekommt man automatisch Aufmerksamkeit. Also das ist wirklich ein tolles Sprungbrett. Ja. Und ich sehe es auch hier bei uns im Unternehmen jetzt. Ich habe auch hier tolle Assistentin zurzeit. Und ich sage, da hat man die Chance, sich zu zeigen auf der einen Seite, aber auch sehr viel zu lernen, weil man eben sieht, wie die Abläufe ablaufen, gesamtheitlich im Unternehmen und das Big Picture des Unternehmens versteht. Und wenn man Interesse an sowas hat und Spaß dran hat, dann ist das wirklich eine tolle Möglichkeit, sich da auch zu zeigen.
Ja, und machen Sie das, also sehen Sie das auch heute als Teil Ihrer Aufgabe, bewusst einzelne besonders sozusagen herausragende Talente zu fördern? Und wie erkennen Sie die dann?
Ja, also es ist definitiv eine meiner Aufgaben und ich sehe das auch als eine der wichtigsten Themen, junge Menschen heranzuführen, zu unterstützen, Mentoring zu machen, Coaching zu machen, damit sie sich entsprechend entwickeln können, die befähigen, auch fördern, fordern, sage ich immer. Und ja, wo sieht man das? Es sind so einfache Sachen, dass sie in Projektvorstellungen, wo ich im Steuerkreis sitze, dass ich da jemanden sehe, Mensch, sage, wow, das ist richtig cool, was da kommt. Und dann fragt man mal nach, Mensch, wer ist das eigentlich? Oder was macht der oder die? Und aber auch von Kollegen mal einen Hinweis kriegt und sagt, hey, da und da ist jemand, der soll jetzt mal mit dem reden oder mit der reden. Spannend und uns aus verschiedensten Kanälen. Also das kann sich zufällig ergeben, kann aber auch durch einen Vorgesetzten von der jeweiligen Kollegin oder Kollegen gesteuert sein.
Aber wie schaltet man dann so diesen automatischen Effekt aus, dass man immer die Lauten sozusagen ein Stück weit bevorzugt?
Ja, das ist genau, indem man halt dann mit den Vorgesetzten redet. Ich meine, wir haben auch bei uns einen Talentprozess, wo dann auch natürlich über Talente im Unternehmen gesprochen wird. Das ist auch so ein Kanal, über den man mitbekommt, wo ist jemand, der gut ist, der sowas kann.
Ja.
Aber eben auch über die anderen Kanäle.
Ja, aber also das ist, weil ich frage mich immer, ob das nicht auch ein bisschen so ein Zwiespalt ist, wo man immer auch seinem selben eigenen Urteil dann nicht so ganz trauen darf, weil man halt doch manchmal, wenn einer halt einen tollen 2-Minuten-Pitch macht, dann ist man irgendwie fasziniert und ist bereit, ihm alles zu trauen. Und jemand, der eher still und leise vor sich hin werkelt, der aber vielleicht auch gut mit Leuten kann, empathisch ist, den nimmt man vielleicht weniger wahr.
Ja, deswegen, also was ich gerne mache, ist ja jemanden auch, oder so wie es bei mir selber auch passiert ist, Menschen eine Herausforderung zu geben, ein Projekt oder doch auch mal ein Tough Cookie, sage ich mal. Und dann zu sagen, okay, jetzt schaue ich mal, was die damit machen und wie die damit umgehen, wie sie damit klarkommen, wie sie sich da durchsetzen im Unternehmen, wie sie Sachen ans Laufen bringen. Und da kann es schon auch gut sein, dass jemand, der durchaus ruhiger ist, aber am Ende kommt und sagt, ja, so alles geschafft, hier ist es, so hat funktioniert. Da hörst du zwischendurch gar nichts und es gibt andere, da hörst du zwischendurch sehr viel am Ende kommt nicht das raus, was rauskommen sollte, das passiert auch.
Ja.
Also von daher einfach wirklich Menschen Herausforderungen geben, egal ob die laut oder leise sind, dann mal beobachten, wie sie damit umgehen, ob sie es auf die Reihe kriegen. Und dann immer wieder neue Herausforderungen suchen und die weiter challengen und dabei aber auch immer wieder unterstützen, zu sagen, Mensch, da ist ein gutes Trainingprogramm, was wir machen, die dann auch mal da reinstecken. Oder auch durchaus sagen, also bei mir ist auch die Tür mal offen, wo ich sage, wenn jemand was hat, kann er jederzeit auch mal vorbeikommen. Und ja.
Und was war dann so der tougheste Cookie, mit dem Sie in Ihrer Laufbahn bisher zu tun hatten?
Also die erste Herausforderung war, als ich als Jungingenieur bei Siemens war, dort auf die Baustelle geschickt wurde nach Schottland, die Projektleitung für die Leit- und Regeltechnik hatte. Dort dann ein Team mit Leuten aus Pakistan, Deutschland, Großbritannien hatte.
Ja.
Ich war noch nicht mal ein Jahr von der Uni weg zu dem Zeitpunkt. Und mit denen dann die Inbetriebnahme der Leittechnik und Regeltechnik machen musste. Und die zu einem Team formen musste. Und man kann sich vorstellen, dass das nicht immer geradlinig gelaufen ist. Sondern man muss die dann schon begeistern, miteinander zu arbeiten und Sachen voranzubringen. Und ich als junge Führungskraft dann da quasi mittendrin. Und das war schon eine Herausforderung.
Ja, was haben Sie dann genau gemacht? Also haben Sie, keine Ahnung, erstmal irgendwas getan, um das Team zu formen? Erstmal irgendwas mit allen zusammen gemacht? Oder wie sind Sie
vorgegangen? Ja, ich bin mit Ihnen... Also ich bin oft am Wochenende zum Beispiel, sind wir gemeinsam dann irgendwo hingefahren, haben irgendwelche Sehenswürdigkeiten angeschaut, sind zum Golfplatz gefahren, da gibt's ja diese Public Courts, da, um gemeinsam da sowas zu machen. Oder auch, ich war damals noch sehr jung, da sind wir auch mal in die Disco gefahren zusammen sind da gemeinsam dann in die Disco gegangen am Samstagabend. Und es hat uns dann irgendwie so Stück für Stück zusammengebracht und geholfen, wirklich das Team zu formen. Und Ja. Das war so ein Thema. Und das andere war sicherlich, erinnere mich auch noch gut, da sind sie gekommen und haben gesagt, ey, das, was wir da machen sollen, unmöglich, das geht überhaupt nicht. Und weil es schwierig zu erreichen war, in der Anlage alles ziemlich verbaut. Und dann habe ich gesagt, okay, passt auf, ich gehe jetzt einmal am Samstag mit euch mit, macht es mit euch zusammen. Ja. Und so viele Signale, wie wir da checken an dem Samstag, so viel ist zukünftig dann das, was ich von euch auch erwarte, dass ihr das macht.
Okay.
Ja. Und dann haben wir es an dem Samstag gemacht und das haben sie wirklich respektiert, fanden es klasse und haben dann hinterher, haben die sich für mich ins Zeug gelegt, das war unglaublich.
Ja, interessant, okay. Und Sie haben dann ja auch, also wir haben über die lange Station bei Schaeffler eben schon gesprochen, aber ja durchaus auch des Öfteren jetzt schon das Unternehmen gewechselt im Laufe der Karriere. Sie waren bei ZF, dann waren Sie Chef von OneLogic und jetzt eben EBM Papst. Was würden Sie sagen, warum haben Sie immer die Jobs gewechselt? Gibt es so einen Punkt aus Ihrer Sicht, woran man auch irgendwie erkennt, okay, jetzt ist es für mich Zeit, weiterzugehen?
Ja, also es gibt manchmal so einen Punkt, wo man sagt, hey, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, mal nochmal eine neue Erfahrung zu machen. Und was mir wichtig ist, und das da kommen wir wieder auch zurück auf das Thema, was Großes Ganzes bauen, Dinge voranzubringen, Dinge voranzuschieben, die wirklich Sinn ergeben, die wir brauchen, zum Beispiel beim Thema Klimawandel oder zum Beispiel beim Thema jetzt KI, wo ich sage, okay, wo kann ich einen Beitrag leisten, was uns wirklich weiterbringt. Und sowas zum Beispiel mit dem Thema OneLogic, wo ich sagte, Mensch, die Firma ist echt toll, was die machen auf dem KI- und Datenthema mit den Datenprodukten jetzt und da die Finanzierungsrunde für die zu machen und das hinzubekommen, das war das, was ich dem Andi immer versprochen hatte und das haben wir, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Und ähnlich war es, ich meine, auch jetzt bei EBM Papst mit den energieeffizientesten Lüftern da wirklich zu helfen, weniger Energie zu verbrauchen und es immer noch weiter zu optimieren und da dem Thema Klimawandel eben
ja
ein bisschen Einhalt zu gebieten zumindest, dass es nicht ganz so schnell vorangeht, ist ein wichtiges Thema unserer Zeit, absolut wichtig. Genauso bei ZF war es das Thema Windkraft, was mich da auch faszinierte, wo es ja auch darum geht, eben erneuerbare Energien zu machen, ja, wo wir auch von Schaeffler aus schon reingeliefert haben mit den Lagern. Und das sind so die Themen, wo ich sage, also für mich muss es irgendwo einen Sinn ergeben, zu helfen, Probleme unserer Zeit mit Technologie zu lösen.
Das ist jetzt natürlich eine super professionelle Herangehensweise, sozusagen auch so Ihre Aufgabe für die Welt sozusagen ein bisschen da an der richtigen Stelle zu sehen. Aber sowas hat ja auch immer eine starke soziale Komponente. Und es ist ja sowieso so, wenn man quasi aufsteigt, wird man ja doch mit jeder Stufe, nimmt die Zahl der sozusagen wirklich persönlichen Kontakte ein Stück weit automatisch ab. Oder es kommen halt Professionelle dazu, aber so engere persönliche Bindungen nehmen ab. Das ist ja, wenn man das Unternehmen wechselt, erst recht dann so. Also wie einsam fühlen Sie sich sozusagen an der Spitze?
Gar nicht so einsam, wie man vielleicht manchmal glaubt, weil ich habe auf der einen Seite hier im Unternehmen ein tolles Team mittlerweile. Wir haben super zusammengefunden und wir können Sachen hier wirklich sehr offen besprechen, diskutieren. Ich suche mir immer wieder Leute, mit denen ich wirklich dann Themen, Probleme, auch meine Einsamkeit mal diskutieren kann. Und habe natürlich auch außerhalb der Firma in meinem Netzwerk Menschen, die auch CEOs sind, von anderen Firmen, mit denen du dann einfach mal anrufst und sagst, Mensch, wie geht's denn dir? Oder dann mal so erzähl, wie es mir so geht und muss ich dann auch über Themen einfach mal austauscht. Und natürlich am Ende für mich wirklich wichtig im Leben ist auch meine Frau, die für mich dann natürlich auch jemand ist. Ja. Da kann ich immer kommen und die versteht auch, was ich da gerade mache und die hilft mir dann, die Einsamkeit manchmal nicht zu einsam sein zu lassen. Aber natürlich gibt's auch den ein oder anderen Mentor in meinem Leben, wo ich sage, den habe ich viel zu verdanken, der mir da auch hilft.
Chefsache.
Damit wären wir dann jetzt auch schon beim nächsten Thema sozusagen, Ihrem Alltag. Wir bitten unsere Gesprächspartner immer, uns einen besonders prägenden Gegenstand aus Ihrer Arbeit mitzubringen. Was haben Sie denn dabei?
Also ich habe dabei meine Laufschuhe.
Ah ja, das war das, was Sie eben schon andeuteten, ja.
Genau. Und ich gehe wirklich jede Woche mindestens viermal laufen. Und wenn ich nicht laufen gehe, mache ich Yoga.
Okay, viermal ist aber wirklich oft. Das heißt ja quasi eigentlich jeden Tag, wenn Sie nicht gerade irgendwie berufliches gar nicht einrichten können wahrscheinlich, oder?
Genau, also ich habe die auch beim wenn ich auf Reisen gehe, immer dabei. Und eben wenn es nicht geht, dann mache ich Yoga. Ab und zu muss man auch mal Pausen machen. Das habe ich auch gelernt. Ich habe ja viele Jahre zurück Triathlon gemacht und auch Ironman zweimal. Und im Zuge dessen bin ich auch viel gelaufen. Laufen war immer meine Passion. Ja. Das brauche ich einfach. Und
ist ja auch das, was am praktischen einfach im Alltag unterzubringen ist, ne? Am ehesten sozusagen nur eine Runde rennen, genau, geht ja wahrscheinlich irgendwie immer, ne?
Ja, das war so die Überlegung auch dann, als ich dann aufhörte mit dem Triathlon. Ja. Mensch, welche Sportart bietet sich denn an? Aber Laufen war schon immer meine Passion und ist auch die, die wirklich am einfachsten zu machen ist. Da egal, ob ich dann in China oder in den USA oder in Indien oder sonst wo bin, Laufen, notfalls auf dem Laufband, geht immer. Und
wie wichtig ist das für Sie, dass das dann auch tatsächlich so ein Teil der Routine ist? Also findet das immer um dieselbe Tageszeit dann auch am besten statt?
Nee. Also laufen kann ich tatsächlich Tag und Nacht, also wann es halt gerade passt. Das ist immer so, in der Regel gehe ich schon morgens gern, wenn es geht. Aber wenn es mal morgens sich nicht ausgeht und dafür abends geht, dann gehe ich abends laufen. Und ich bin ehrlich gesagt ein Schönwetterläufer.
Das heißt, okay, und dann viermal die Woche, dann müssen Sie sich aber auch Ihren Arbeitsort gut aussuchen, ja.
Ja, also deswegen, es klappt nicht immer. Aber wenn ich die Auswahl habe zu sagen, ich laufe früh im Regen oder abends bei Sonnenschein, dann laufe ich lieber abends im Sonnenschein. Das schaue ich mir dann schon früh an, wie das Wetter auch so werden soll. Wenn es denn zeitlich auch geht. Ich meine, ist auch immer kalenderabhängig. Das sind so die Faktoren. Aber ich habe Spaß dran.
Und welche Funktion hat das dann so für Sie im Arbeitsalltag? Ist das eher der Aspekt abschalten, mal runterkommen, an was anderes denken oder sogar bewusst die Gedanken schweifen lassen, die man eh mit sich getragen hat und dann vielleicht sogar zu Entscheidungen zu kommen?
Es ist erstmal für auch körperlich erstmal fit zu bleiben, was auch ganz wichtig ist und das steht für mich da vielleicht sogar an erster Stelle und dann aber auch während des Laufens natürlich schweifen da meine Gedanken so vor sich hin. Manchmal hilft es mir einfach abzuschalten. Manchmal bringe ich aber auch ein Thema mit, wo ich sage, das geht in meinem Kopf durch die Gegend und ich überlege, was mache ich jetzt da? Und dann kommt es natürlich schon öfters mal vor sich vom Laufen zurückkommen und sage, okay, jetzt weiß ich, was ich mache und wie ich es mache. Aber ich versuche auch manchmal wirklich bewusst abzuschalten.
Aber kennen Sie dann auch diesen Effekt, dass man beim Laufen irgendwas für eine total geniale Idee hält und dann, wenn man dann nach wieder am Schreibtisch sitzt, sich denkt, naja, das war wahrscheinlich doch nur, weil ich irgendwie in Schwung war und so dolle war die doch nicht?
Ehrlich gesagt ist mir das noch nicht so oft passiert.
Nee, okay, weil das finde ich immer interessant, dass man so ein bisschen so denkt, alles ist möglich eine Zeit lang und dann vielleicht lässt man es danach wieder sein. Aber wo schneiden Sie dann diese Zeit für das Laufen ab? Ist das dann der Schlaf, der daran glauben muss im Zweifel?
Ja gut, vom Schlaf her, also normalerweise schlafe ich irgendwo so 7 Stunden plus minus und kann dann eigentlich das mit dem Laufen schon gut noch reinquetschen.
Okay, das ist dann ja sogar eine ganz angenehme Gesamtzeit. Also sozusagen, Sie leiden jetzt nicht unter diesem Phänomen, was ja gerade Topmanager gerne mal so für sich in Anspruch nehmen, dass irgendwie alles so gedrängt ist der Tag, dass es eigentlich nicht so richtig reinpasst mehr.
Also ich finde, das ist auch, man ist ja immer Schmied seines eigenen Glücks, sage ich. Und auch zu sagen, ich habe ein Team um mich rum, dass das alles so organisiert und es auch stark genug ist. Auch mir zu ermöglichen, ausreichend Zeit zu haben zum Denken. Und ich versuche mir auch mittlerweile mehr und mehr Blöcke in meinem Kalender reinzumachen, wo ich auch wirklich Zeit zum Denken habe und über das große Ganze auch nachdenken kann, um zu sagen, okay, was sind jetzt die nächsten großen Impulse, die nächsten großen Themen, die wir angehen müssen als Unternehmen? Was passiert um uns herum, geopolitisch aktuell, was ja auch keine einfache Situation ist. Und da ist es schon auch wichtig, einfach mal Zeit zum Denken zu haben. Zu denken für sich selbst, aber auch zu denken mal mit Mitarbeitern. Also ich ab und zu gehe ich einfach mal zu Leuten bei uns im Unternehmen und sage, Mensch, lass uns mal über dieses und jenes Thema reden und dann stellen wir uns ans Whiteboard und fangen an, da irgendwas hinzumalen. Sowas kommt auch mal vor. Oder jemand kommt zu mir ins Büro und malt mit mir gemeinsam hier auf dem Board was. Das kommt schon vor. Und es ist je nach Phase, manchmal brauche ich Menschen zum Denken, manchmal muss ich einfach mal erst alleine über Sachen nachdenken. Aber es ist mir ein wichtiges Thema, einfach auch Zeit zu haben, Sachen durchzudenken.
Gibt es eine gute Tageszeit zum Denken, wo es besonders gut läuft?
Morgens.
Direkt morgens als erstes sozusagen, ja. Jetzt haben Sie ja gerade dieses Team angesprochen, was dann irgendwie sozusagen wichtig ist, dass man das um einen rum hat, dem man vertrauen kann, dass das funktioniert. Gerade wenn wir, wie Sie ja gesagt haben, auch ein paar Unternehmenswechsel in Ihrer Biografie finden. Wie schafft man das denn, wenn man bei einem Unternehmen neu ist, da sogar möglicherweise die Chefrolle übernimmt, das dann zu formen? Also bringen Sie immer Leute mit oder wie sehen Sie das?
Nee, also ich, hier bei EBM Pubs muss ich sagen, das war wirklich, ich sage immer, der perfekte Match. Ich bin ja hier weniger als eine Stunde entfernt geboren und habe dadurch wirklich starken Bezug zur Gegend hier, zu den Menschen hier. Und technologisch ist es auch im Endeffekt Home-Turf für einen Chemieingenieur, Strömungstechnik. Da fühle ich mich wohl und gerade noch gepaart mit KI und mit Digitalisierung perfekt. Also hätte ich mir was malen können, wäre es eigentlich genau das gewesen und haben hier ein gutes Miteinander, sind sehr wirklich kollegial und ich bin hier sehr offen aufgenommen worden und bis heute ist es so, dass wir uns wirklich auf Augenhöhe gemeinsam super verstehen und ich muss, das ist wirklich Perfect Match, sage ich immer. Mhm.
Jetzt haben Sie ja, ich habe das am Anfang kurz erläutert, ja gleich am Anfang zwei Entscheidungen getroffen, die zumindest von außen betrachtet jetzt relativ radikal wirken, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht so den riesen Umsatzumteil von EBM Papst betrafen. Aber können Sie mir das nochmal schildern? War das sozusagen Ihre Wahrnehmung und auch Ihr Ziel, sozusagen ein Stück weit irgendwie aufzuräumen? Oder als Sie dahin kamen, jetzt erstmal hier irgendwie was grundsätzlich zu verändern? Sind Sie als Reformer angetreten?
Ich bin angetreten, um im Unternehmen künstliche Intelligenz und Digitalisierung an den Start zu bringen und habe dann nach ein paar Monaten, also 2-3 Monaten gemerkt, okay, Mensch, wir müssen noch ein paar andere Sachen erst machen, bevor wir dann uns um die Themen kümmern. Und das eine war eben unser Portfolio in Ordnung zu bringen, uns zu fokussieren auf die Themen, die wirklich, wo wir Mehrwert leisten können, wo wir vom Portfolio her gut aufgestellt sind, wo wir Weltmarktführer sind. Und die Themen, wo wir eben nur so MeToo sind oder wirklich unbedeutend sind, besser aufzuhören und die Ressourcen dafür zu verwenden, mhm, was wirklich zählt. Und wir haben dann am Anfang ein Projekt gestartet mit dem gemeinsamen Zukunft machen, mit der Transformation des Unternehmens, wo wir sagten, okay, wir müssen sowohl das Fundament des Unternehmens als auch unser Portfolio, als auch wie wir unsere Produkte weiterentwickeln, verändern. Wir haben den Prozess gestartet und aus dem heraus ist das Ganze dann entstanden. Und das Thema künstliche Intelligenz, mhm, und Digitalisierung, jetzt die letzten Monate habe ich angefangen, auch da mich wieder mehr drum zu kümmern. Aber zwischendurch muss man einfach noch andere Sachen zuerst machen, um uns nicht zu verzetteln. Automotive war so ein Thema, da haben wir uns viel um viele Ressourcen reingesteckt und es ist ehrlich gesagt zu wenig dabei rausgekommen, als dass ich es gelohnt hätte. Und ja, da war die Entscheidung dann auch klar, irgendwann zu sagen, nee, es ergibt keinen Sinn, wir sind auch viel zu klein dafür gewesen. Ich meine, wenn man sich anschaut, jetzt konsolidieren sogar die mittelgroßen oder großen Player miteinander, um noch, ja, größer und mächtiger zu werden. Und mit unserem kleinen Anteil, da hätte man keine Chance gehabt.
Aber das klingt ja fast auch so, als hätte es da so einen gewissen Schockmoment gegeben, so im Sinne von, huch, hier ist ja doch noch viel mehr sozusagen erstmal in Ordnung zu bringen, bevor wir mit den Zukunftsthemen anfangen können.
Ja, es war schon so, dass ich am Anfang überrascht war, dass wir doch noch ein paar Themen machen mussten, die für mich überraschend waren.
Ja, und wie ist jetzt so rückblickend Ihre Erklärung, wie kann das sein, dass im Unternehmen manchmal so für Sie von außen offensichtliche Dinge so lange liegen bleiben?
Ja, wir haben uns das wirklich intensiv angesehen und haben auch gefragt, wieso die ein oder andere Sachen nicht gemacht wurden. Und man hat sich wohl an der einen oder anderen Stelle zu sehr auf den Lorbeeren ausgeruht und zu wenig nach vorne gearbeitet und ist dem Trend zu wenig oder das, was notwendig ist, zu wenig gefolgt. Und
war das jetzt ein unternehmensspezifisches Problem oder würden Sie sagen, das auch steht auch ein bisschen stellvertretend für die Probleme, die viele deutsche Mittelständler aus dem erweiterten Maschinenbau, Autozuliefererbereich derzeit haben?
Es gibt schon einige, sage ich mal, Familienunternehmen, die das Thema haben, zu sagen, okay, alles in der Vergangenheit ist gut gelaufen, also wird es auch zukünftig gut laufen. Und dann eben vergessen, dass eben die Welt um uns herum sich mittlerweile doch deutlich schneller dreht, eine massive technologische Veränderung gerade am Laufen ist. Und Gefahr laufen, wenn sie dort zu langsam mitgehen, vom Markt insgesamt abgehangen zu werden. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was durchaus einige Familienunternehmen haben. Es gibt welche, die sind auch super unterwegs, muss man auch ganz klar sagen. Die sind da voll vorne mit dabei. Die haben es erkannt und machen das auch. Und ich muss auch sagen, bei uns, die Firmeneigentümer haben das auch erkannt und haben auch den neuen Kurs, den wir hier eingeschlagen haben, voll mitgetragen und voll mit unterstützt. Und dafür bin ich ewig dankbar, muss ich sagen, dass die das so mitgehen. Und gemeinsam mit den Firmeneigentümern bekommen wir das auch wirklich gut hin.
Und wie schafft man das hinzubekommen? Also braucht man dafür diesen Anstoß von außen, den Sie in dem Fall jetzt sozusagen darstellten? Oder kann man sich auch selbst dazu erziehen, sich immer wieder in Frage zu stellen und eben das zu verhindern?
Also da würde ich sagen, sowohl als auch. Also man kann es natürlich schon schaffen, sich selbst auch so zu erziehen, dass man immer wieder sich hinterfragt und sagt, okay, sind wir in die richtige Richtung unterwegs? Aber ich glaube, eine gewisse Außensicht ist immer wieder auch notwendig, um mal zu checken, ist man selber zu wenig kritisch mit sich selbst, ist man selber vielleicht zu optimistisch und übersieht vielleicht auch das eine oder andere, was in der Welt um einen herum so passiert. Und da immer wieder mal sich Anstöße von außen zu holen, ist definitiv hilfreich und notwendig. Und wir machen es auch immer wieder, dass wir auch andere Unternehmen, die sehr erfolgreich im Mittelstand sind, auch Familienunternehmen, hier einladen oder auch die besuchen, um einfach voneinander zu lernen und zu sehen, wie machen die das, wie machen wir das. Und
das ist ja letztlich das, was auch Unternehmensberater versprechen. Aber können die diesen, also reicht das? Kann man das damit vollständig abbilden, diesen Effekt?
Es ist eine Hilfestellung, die sicherlich an geeigneter Art und Weise oder in geeigneter Art und Weise hilfreich ist. Aber eben auch dieser Austausch zwischen Familienunternehmen, die gut unterwegs sind, voneinander zu lernen, sich Sachen zu zeigen und da Best Practice zu machen, ist sicherlich hilfreich, weil man einfach dann die Praxis gleich sieht. Ja. Und es überzeugt, also ich sehe es an meinen Leuten immer wieder, die sind viel schneller überzeugt von was, wenn sie es beim anderen Unternehmen sehen und sehen, oh, die machen das ja schon. Als wenn da jetzt jemand von außen kommen würde, Unternehmensberater, der sagt, oh, so und so müsst ihr das machen. Brauchen wir es wirklich? Und da ist so ein Praxisbeispiel immer viel überzeugend.
Ja, die sind dann der lebende Beweis, dass es funktioniert sozusagen ein Stück weit, die dann da vor einem stehen. Ja. Diese Richtung, in die Sie das Unternehmen seitdem entwickelt haben, Sie haben jetzt ja ein paar Mal schon diese Schlagworte wie KI angesprochen, sozusagen, um das einmal zu erläutern. Es ist ja so, dass Sie quasi dann für die Datenzentren, die immer mehr gebraucht werden wegen der Entwicklung, wie zum Beispiel KI, dass Sie dafür dann die Ventilatoren, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, schaffen. Erklären Sie mir doch mal, was macht denn da Ihre Arbeit so besonders oder was macht auch dieses Geschäft irgendwie kompliziert? Warum kann ich da nicht einfach ja, einen ganz normalen Lüfter hinstellen sozusagen?
Ja, also zum einen in den Datencentern werden sehr viel Luft- und Kühlthemen gebraucht. Das heißt, es müssen sehr viele verschiedene Aggregate zusammenspielen. Und im Zusammenspiel der Aggregate ist es, würde ich fast vergleichen, wie so ein Orchester. Wenn das Orchester irgendwie eine Missstimmung in sich drin hat, dann kann das ganze System vielleicht entgleisen und nicht funktionieren. Das heißt, also da müssen die harmonischen Schwingungen und Spannungen optimal verarbeitet werden. Und dazu braucht es spezielles Know-how, wie man das macht. Und da haben wir durchaus bei uns sehr viel davon.
Das heißt, Sie haben jetzt nicht ein Standardprodukt, was Sie dann einfach zu Hunderten da verbauen, sondern es ist eher, dass man so ein komplettes Lüftungskonzept jetzt quasi für ein Datenzentrum entwickelt und das dann ganz spezifisch auf eine einzelne Fabrik anwendet.
Nee, es sind schon unsere einzelnen Lüfter, aber die haben die Intelligenz quasi in sich drin oder das Know-how, um diese Harmonisierung letztlich da zu schaffen. Das ist so ein Schritt. Und weil man kann jetzt noch weitergehen und das tun wir auch zurzeit und überlegen, wie kann man da noch mehr optimieren, noch mehr Energie einsparen, indem man das Gesamtsystem noch besser versteht. Und da kommen die nächsten Jahre von uns sicherlich noch die ein oder anderen Innovationen.
Ja, neben den Innovationen, die Sie sozusagen sich dann noch überlegen müssen, stehen Sie aber ja wahrscheinlich auch so ein bisschen vor diesem Dilemma gerade, dass jetzt gerade natürlich extrem viel in Datenzentren investiert wird, wo ja aber auch immer so die Vermutung mitschwingt, dass der KI-Trend dann tatsächlich sich genau in dem Maße jetzt weiterentwickeln wird, wie er das derzeit tut. Sehen Sie denn irgendwie auch die Sorge, dass vielleicht zum Beispiel, weil Energieverbrauchsfragen stärker dann irgendwann mal gestellt werden, dass sich das irgendwann auf einmal wieder abkühlt und Sie dann ja plötzlich wieder ganz anders dastehen?
Also kurzfristig nicht, aber mittel- und langfristig gibt es da schon auch Technologieveränderungen. Also es gibt ja zum Beispiel auch den Trend hin zur Flüssigkeitskühlung oder auch die Chips werden ja auch immer energieeffizienter. Und da gibt es schon auch Themen, die technologisch das bewirken können, dass Lüfter gar nicht mehr so viele gebraucht werden. Gewisse Anzahl von Lüftern wird immer gebraucht werden, wird die große Menge immer gebraucht werden. Das kann sich auch durchaus mal ändern und dessen sind wir uns sehr bewusst. Da spielen wir auch bei uns Szenarien durch. Aber die nächsten Jahre sehen wir weiterhin deutliches Wachstum in dem Bereich.
Ja, und merken Sie denn jetzt auch an der Außenwahrnehmung von EBM Papst oder auch was von Investoren kommt, dass dadurch, dass Sie jetzt irgendwie so mitgezogen werden von diesem KI-Trend, dass sich die Wahrnehmung als Technologieunternehmen vielleicht auch jetzt total verändert hat in der letzten Zeit?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp-Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.
Ehrlich gesagt nicht so sehr. Also wir werden deshalb nicht anders wahrgenommen. Weil wir beliefern ja sehr viele verschiedene Industrien, also nicht nur die Datencenter. Aber in der Branche an sich, also ich sag mal, die großen Hersteller von Computerchips als auch die Betreiber von Datensendern, die kennen uns schon sehr gut und da gibt es auch sehr enge Zusammenarbeit.
Aber die sind ja schon wichtig für Sie. Ist jetzt ja nicht so, dass Sie die Datenzentren im Zweifel so wie zuletzt die Autoindustrie einfach aussortieren könnten, wenn das nicht mehr so gut funktionieren würde, oder?
Nee, also das wollen wir auch nicht. Das ist unser Kerngeschäft und das passt auch perfekt dazu, weil wir eben da Synergien auch mit vielen anderen Bereichen haben und von daher ist das für uns absolutes Kerngeschäft.
Jetzt hatten wir am Anfang bei der Stimme von außen meinen Kollegen aus den USA. Das hatte ja auch den Grund, weil Sie ja zuletzt eben eine sehr große Investition in den USA angestoßen haben. Sie setzen also voll auf diesen Markt. Wie nehmen Sie denn den Standort USA gerade so im Vergleich zu Europa und Deutschland da wahr, jetzt gerade rund um dieses konkrete Investment?
Ja, in USA bei uns ist selbst aktuell Aufbruchsstimmung. Wir haben durch unsere Local-for-Local-Strategie die drei Regionen mit mehr Verantwortung ausgestattet und die können jetzt auch vor Ort Sachen schneller entscheiden und den Markt dadurch auch schneller bearbeiten. Und da merke ich schon auch bei uns in der Organisation eine deutliche Aufbruchsstimmung. Insgesamt in den USA durch den Inflation Reduction Act sehen wir auch, dass die Wirtschaft durchaus besser läuft in den Bereichen, die uns betreffen, als in Europa. Und insgesamt in USA Wachstum sichtbar ist. Also auch jetzt die nächsten Jahre gehen wir von deutlichen Wachstumszahlen in Amerikas aus und getrieben von den Entscheidungen, sei es Inflation Reduction Act, aber auch andere politische Entscheidungen, die getroffen wurden.
Ja, und jetzt aber sozusagen dieses konkrete Investment in den USA, ist das, gab es da auch eine Abwägung sozusagen, dass Sie das Gleiche auch hätten in Europa oder so machen können und sich sozusagen bewusst auch im Zuge des IRA oder so dann sozusagen für und gegen entschieden haben? Oder ist es tatsächlich nur darauf bezogen gewesen, okay, Sie wollen in diesen Markt stärker rein, deswegen brauchen Sie auch da vor Ort einfach das Werk?
Genau. Also die Entscheidung ist schon getroffen worden, bevor IRA überhaupt diskutiert wurde.
Ja.
Und das Werk ist dann auch schon fast gleichzeitig mit der IRA-Entscheidung eröffnet worden. Und von daher war es für uns erstmal, das ist ein nettes Zusatzthema, was jetzt dazu kommt, dass eben immer mehr noch Produktion in USA lokalisiert wird oder in Nordamerika. Und wir dadurch noch schnelleres Wachstum sehen. Aber für uns ist der Markt an sich ein sehr wichtiger Markt, in dem wir im Vergleich zu Europa noch unterrepräsentiert sind und wir wollen dort definitiv in die gleiche Bedeutung reinwachsen, Stück für Stück, wie wir es in Europa haben. Und ja, von daher ist es auch notwendig, dort weiter zu investieren.
Okay, aber das heißt auf der Gegenseite jetzt keinen sozusagen Skepsis gegenüber Europa auch als Markt oder so, dieses, sag ich mal, diese doch etwas verbreitete Standortskepsis, die wir zuletzt gehört haben über Deutschland, dass Sie da jetzt nicht so direkt einstimmen würden?
Ja gut, am Ende bin ich überzeugter Europäer und sage, wir müssen es in Europa hinbekommen. Und wir sehen aber natürlich auch, und das ist schon eine Schwäche, die wir momentan sehen in Deutschland. Also in Europa ist Deutschland mit der schwächste Markt zurzeit und das wird ja auch viel breit diskutiert in allen möglichen Medien. Und da waren sicherlich einige Entscheidungen von der politischen Seite her nicht so gut, letzten Monate und eineinhalb Jahre. Und da müssen deutliche Sachen passieren. Die Politiker wissen, was zu tun ist. Die haben sich oft genug mit der Wirtschaft ausgetauscht. Sie müssen es nur mal tun und handeln.
Aber trotzdem finde ich das ja irgendwie immer interessant, diese Analyse, die hört man ja relativ oft. Aber wenn man sich dann jetzt sozusagen konkret fragt, was ist denn eigentlich in den letzten ein, zwei Jahren wirklich von den fundamentalen, die Wirtschaft betreffenden Entscheidungen anders gewesen als in diesen properen Merkel-Jahren, wo ja eigentlich auch relativ viel eher vor sich hergeschoben wurde, als es zu entscheiden. Was gab es denn da tatsächlich so die konkreten Fehlentscheidungen aus Ihrer Sicht?
Also ein Thema, was uns wirklich Kopfzerbrechen bereitet hat, war das Heizungstechnik- oder Heiztechnikgesetz. Die Diskussion darum, die hat ewig gedauert und also aus Sicht der Wirtschaft ewig gedauert. Mhm. Und da so viel Unsicherheit im Markt kreiert, dass eben die Endverbraucher vorsichtig wurden, in welche Technologie sie jetzt denn wirklich investieren, was dann zu einem kompletten Investitionsstopp mehr oder weniger an einigen Frontteilen geführt hat, sodass dann der Bedarf sowohl für Gas als auch für Wärmepumpen nach unten gegangen ist. Das wird jetzt irgendwann wieder nach oben gehen, aber es hat so ein temporäres Bedarfsloch gegeben in Deutschland, getriggert durch die politische Diskussion und durch die Unsicherheit, die dadurch geschaffen wurde. Und ich glaube, das ist was die Regierung daraus lernen sollte, zu überlegen, bevor sie solche großen Diskussionen starten, wie lange sie brauchen, bis eine Lösung da ist. Weil je länger da so Vakuum herrscht und Unsicherheit herrscht, desto größer ist die Gefahr dann für die Wirtschaft. Und dadurch wirkt man auch dann wirklich die Wirtschaft teilweise ab.
Aber würden Sie denn sagen, dass von den fundamentalen Faktoren immer noch alles gegeben ist, damit Deutschland wirtschaftlich erfolgreich sein kann? Oder dass sich da wirklich was ändern muss?
Also definitiv muss sich die Bürokratie ändern. Und ich bin fast schon erschrocken, als das Gesetz zum Bürokratie oder die Gesetzgebung, die jetzt geplant ist zum Bürokratieabbau. Als ich die Überschrift las, dachte ich, ey, wow, cool. Als ich dann las, was da drin stand, dachte ich so, oh nein, man hat eine Chance verpasst und hätte eigentlich da deutlich einen größeren Schritt gehen müssen. Und zwingend muss man den gehen. Und ich hoffe, dass man nicht bei dem aufhört, was da jetzt momentan auf dem Tisch liegt, sondern man muss da wirklich deutlich weitergehen, weil das ist definitiv zu wenig.
Letzte Worte.
Sie hören es also, wir müssen zum Ende kommen, aber bevor wir Ihnen hier ganz den Ton abdrehen, haben wir noch drei letzte Herausforderungen. Ein Satz, den Sie vollenden müssten, ein Entweder-Oder, wo Sie sich quasi entscheiden müssen, und ein Zitat, das Sie gutheißen oder irgendwie verwerfen sollten. Ich fange mal mit dem Zitat an, das kommt in dem Fall von Alfred Herrhausen und lautet: Ein Unternehmen braucht alle 15 bis 20 Jahre eine kleine Kulturrevolution.
Finde ich gut. Die Frage ist, wie groß man Kulturrevolution meint. Und ich denke mal, gerade für Familienunternehmen ist es ein Riesenvorteil, eine gewisse Kontinuität in die Kultur des Unternehmens zu bringen, weil man einfach über Generationen von Familien hinweg die Werte des Unternehmens prägen kann. Das heißt, die Werte des Familienunternehmens lassen, aber die Arbeitsweise und Zusammenarbeitsmodelle im Unternehmen hinterfragen und da auch, ob man es jetzt eine Kulturrevolution nennen würde, weiß ich nicht, aber da doch die Kultur verändern und anpassen, definitiv ja.
Okay, und jetzt müssen Sie bitte vollenden. Ein Fehler, den ich lieber nicht gemacht hätte.
mich mit meiner Frau abgestimmt, ob wir Nvidia-Aktien verkaufen sollten im Jahr 2015.
Okay, das klingt wirklich verheerend. Und dann hätte ich noch die Entweder-Oder-Frage. Sind Sie eher der Typ Dienstwagen oder Straßenbahn?
Nachdem ich hier auf dem Land wohne, ist es leider Dienstwagen. Anders, hier fährt keine Straßenbahn her und die öffentlichen Anbindungen sind ja auch sehr schlecht. Es gibt keine Option.
Okay, dann warten wir besser nicht mehr ab, bis die Straßenbahn zu Ihnen hingebaut wird, sondern sagen stattdessen hier schon vielen Dank, Herr Geisdörfer, dass Sie heute hier zu Besuch waren.
Sehr gerne und es hat wirklich Spaß gemacht.
Und auch Ihnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und zum Schluss noch die übliche Bitte. Wenn Sie Wünsche, Anregungen oder auch Kritik haben, dann schreiben Sie uns gerne an chefgespräch@vivo.de. Auf Wiedersehen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.